Sally Simon, schön, dass du für das Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, hoi Jan, merci vielmals für die Einladung. Wie schon gesagt, ich bin Simon Felber, ich bin Sängerin und Jodlerin. Und wie es so schön in meiner Künstlerinnenbiografie steht, bewege ich mich mit meiner Musik im Grenzbereich von der Volksmusik.
Du hast schon gerne ein bisschen Grenzen austesten?
Ja, ich glaube.
Oder hat sich das einfach so ergeben?
Ich glaube ein bisschen beides.
Okay.
Also einerseits nimmt es mich wie Wunder, wie weit kann man gehen? So. Also was, eben, wo durch geht es musikalisch? Wie können wir auch neue Sachen herausfinden und so? Aber andererseits auch inhaltlich finde ich wie so das spannend zum Grenzen ausloten. Und ich glaube, wenn jetzt meine Schwester würdest fragen, wir haben uns früher schon auch ab und zu so ein bisschen gezeugelt und ein bisschen dreizt und auch ein bisschen geschaut, wie weit kann man gehen mit dem Gegenüber. Aber andererseits ist es auch einfach so passiert, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und das mache, was ich mache.
Welche Grenzen sind einfacher zum Ausloten, deine eigenen oder die gesellschaftlichen?
Oh, das ist auch sehr eine schwierige Frage. Ich glaube, bei der Musik oder bei der Kunst, die ich mache, spürt man manchmal schon die gesellschaftlichen Grenzen schnell und sehr direkt.
Das nehme ich sehr an. Vor allem, wenn man noch irgendwie mit einer anderen Musik unterfüttert, oder?
Genau. Und ich glaube, das spürt man wie schneller. Und ich glaube, die eigenen Grenzen sind manchmal für mich jetzt fast schwieriger zum spüren. Also ich bin eher jemand, wenn es läuft, dann läuft es und dann säckle ich im übertreiten Sinn und merke dann manchmal eigentlich erst, ein bisschen, wenn ich über die Grenzen raus bin, dass es eigentlich eine Grenze gewesen wäre.
Und dann rührt es dich zurück oder musst du einfach ein bisschen Recovery machen? Oder wie gehst du damit um, wenn du mal gemerkt hast, dass du eigentlich schon ganz an einem anderen Ort bist wie die Grenze?
Bis jetzt habe ich wirklich zum Glück noch nie müssen irgendwie so die Handbremse vollziehen. Aber ich habe schon ab und zu gemerkt, auch in den letzten paar Jahren, dass man muss aufpassen muss, dass eben das nicht passiert, dass man die Handbremse voll muss ziehen. Und ich versuche dann meistens einfach herzusitzen und zu schauen, was ist im Moment am wichtigsten, vielleicht für mich oder auch für mein Umfeld, für andere. Es ist immer so eine Balance zwischen privat und öffentlich. Und dann wie auch schauen, was kann man in dem Sinn eliminieren oder was ist im Moment vielleicht weniger wichtig. So.
Und dann hilft dir dort auch Musik wieder dabei?
Jein, würde ich sagen. Okay. In diesem Moment ist manchmal die Musik fast so ein bisschen, wird sie dann wirklich zum Beruf?
Okay.
Also, weißt,
also dann ist es nicht mehr Hobby.
Ja, genau. Also es gibt so das super Sprichwort von, du hast können jetzt dein Hobby zum Beruf machen, das muss ja mega schön sein und so.
Geht.
Genau. Und es gibt ja wirklich, die meisten Momente sind die, ja. wo wirklich das unglaublich schön ist, was ich machen kann und so ein Privileg, dass ich das überhaupt machen darf. Aber in diesen Momenten, eben, wo ich vielleicht auch eine eigene Grenze überschritten habe und zuerst im Nachhinein merke, dort finde ich, dann wird manchmal wieder das Hobby oder das Schöne wird dann wirklich zu einem Beruf. So.
Wie löst man denn das wieder, dass es auch wieder etwas Lustvolles wird? Denn dass man manchmal Pause macht?
Ich glaube, einerseits Pause. Okay. Einerseits sicher Pause und andererseits aber auch wie soll ich das am besten erklären? Ich glaube schon, dass auch wieder über die Musik, wenn man es dann wieder macht, kann man wieder in so etwas Spielerisches, Lustvolles reinkommen, ohne dass man das irgendwie sagt, hey, jetzt muss es passieren. Also es ist mir auch schon so gegangen, dass ich zum Beispiel gedacht habe, oh nein, jetzt heute muss ich das Konzert singen, weil wir haben das abgemacht.
Es ist abgemacht.
Genau, es ist in dem Programm.
Und es gibt mir wieder Miete. Und
genau. Und nachher gehst du vielleicht eher so ein bisschen mit einem so ein Gefühl als Konzert. Und dann während dem Konzert löst sich das aber wie auf. Und es wird wie eben dann wieder spielerisch und lustvoll. Und das ist eigentlich mega schön, wenn das passiert.
Wie ist es, wenn man eben ein Hobby dann auch zum Beruf macht? Hat man da dann auch müssen für sich selber im Kopf eine Grenze verschieben, dass das geht? Oder ist das für dich immer schon klar gewesen? Und dann ist wieder die Aussengrenze das gewesen, was einem wollte einreden, dass das eigentlich gar nicht geht. Wie ist das bei dir gegangen?
Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so genau beantworten, weil vielleicht muss man da wie so ein bisschen zurückspulen. Ich habe nie so, als Kind oder so, ich habe nie den Traum gehabt, dass ich Sängerin werde.
Das ist eher in der Schule passiert, oder?
Ja, genau. Ich habe immer gerne gesungen, ja. Ich habe das einfach gemacht und das war immer ein grosser Teil von meinem Leben. Und retrospektiv könnte man wahrscheinlich schon sagen, es war klar gewesen, dass ich jetzt den Weg gegangen bin, wo ich gegangen bin. Aber für mich selber war es wie nie so die klare Vision gewesen. Und nachher ist das wie so passiert und es hat irgendwie, ja, es ist einfach dann wie mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, bin ich jetzt wieder den Weg gegangen. Und ja, irgendwie.
Ich frage wegen dem, weil es ja immer so bei mir geheißen, ja, geh doch du mal gut arbeiten und dein Hobby da ist ja so schön und gut und mach doch das jetzt einfach nebenbei, aber du musst doch jetzt wieder etwas machen. Und ich habe immer gewusst, nein, es hilft meiner Marke oder es hilft mir. Und so, ich hätte es im Moment auch gern, dann auch wieder das Grenzen von dir, weil wenn das ja kommt von außen, hinterfragt man sich ja auch. Und merke, vielleicht hat man auch irgendwie gedacht, es geht ein verdammtes Ding, wo es streng ist. Ist das denn überhaupt zu arbeiten? So, das sind ja dann die Fragen, die man sich dann stellt.
Ja, ja. Also ich habe jetzt von außen, oder wie soll ich sagen, eben nachher habe ich mich für das Studium entschieden und habe wie aber immer gewusst, ich mache die pädagogische Ausbildung, das heisst, früher oder später werde ich unterrichten können. Und das war auch so ein bisschen der Tenor.
Okay.
So, wie soll ich sagen, oh, sie, also, ja, man hat noch ein Sicherheitsnetz.
Sie ist
genau. Und nachher habe ich ja tatsächlich auch unterrichtet an Musikschulen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, ich unterrichte zwar gern, aber es ist wie nicht das, wo jetzt mein Herz voll dafür brennt. Und dort ist eigentlich nachher so bei mir erst so ein bisschen der Wechsel gekommen von, sage ich jetzt mal, auch Grenzen ausloten, eben wie weit kann ich gehen, ohne den fixen Lohn von der Musikschule, wie funktioniert das? Und dort habe ich dann, das hat schon in dem Sinn Mut gebraucht, aber dort habe ich wirklich auch von meinem Umfeld mega viel Support, wie sagt man, bekommen. Und ich glaube, ich habe es auch an einem Punkt gemacht, wo man wie schon gemerkt hat, dass da irgendwie künstlerisch...
Das fehlt.
Ja, genau.
Wir sind immer alle glücklich, wenn es fehlt.
Ja.
Aber
genau.
Für dich ist Musik richtig immer klar gewesen?
Nein, okay. Gar nicht.
Was ist noch so zur Verfügung gestanden?
Die klassische Musik.
Ja.
Genau, also ich habe ja auch klassischen Gesang studiert und das war immer eine Option gewesen. Und das mit der Volksmusik ist wie so, ist auch wie einfach passiert. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen beliebig, aber es ist überhaupt nicht beliebig gemeint. Es hat sich so aufgebaut und ich habe höchstwahrscheinlich unterbewusst die Entscheidungen so getroffen, dass ich mich dann vielleicht eher für das eine entschieden habe, nicht für die klassische Musik so. Aber das ist einfach passiert und ich habe, glaube ich, dort auch sehr viel, oder wir haben im Vorgespräch kurz über den Bauch und das Bauchgefühl geredet. Ich glaube, ich bin dort schon auch sehr fest ein Bauchmensch, der einfach dann auch versucht, darauf zu hören, was höre ich bei mir innen dran. So.
Volksmusik, hat das dann vor deiner Richtung, wo du reingeschlagen hast, schon auch als Kleinkind eine Rolle gespielt? Oder ist das dann einfach nachher in deinem Studium dann so gekommen, dass du gemerkt hast, mal so etwas Innerliches geht in diese Richtung? Oder wie war der Bezug vor dem Studium zur Volksmusik?
Also vor dem Studium...
Ja, du kommst von Luzern. So.
Genau.
Könnte man sagen, okay, je nachdem, könnt ihr dann schon irgendwo so Willisau oder so ein bisschen reingehauen
habe. Genau, also vor dem Studium war es eigentlich wirklich so, dass vor allem meine Grossmutter, die hat einfach nonstop Musikwelle 531 gehört.
Ah, ja, ja.
Und wir waren sehr viel bei meinen Grosseltern und das ist einfach wie so immer gelaufen. Und im Nachhinein würde ich sagen, das hat mich sicher geprägt, aber dort als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen. Und dann irgendwann als Teenie dachte mir so, oh Gott, was hört jetzt die Grossmutter für Hudi-Jägler? Ah, weißt du so. ja, und jetzt schau mich an, jetzt bin ich selber in
ja, ich bin ein Hudi-Jägler.
Ja, so
genau. Wie ist denn die Beziehung zur Volksmusik bei dir?
Hey, also, wenn ich jetzt meine Beziehung zur Volksmusik beschreiben muss, ich glaube, das ist so eine
stetiges Ausloten.
Nein, es ist mehr so ein, wie sagen wir? Ja, also ist kompliziert, würde man sagen. Im Sinne von, oder... Ich glaube, Hassliebe ist ein starkes Wort. Aber
ich sehe, aber wenn man sich mit dir ja beschäftigt, oder? Ein bisschen intensiver, merkt man schon, du fühlst dich sauwohl in dem Bereich. Aber du bist schon immer auch jemand, wo ich jetzt, aber ich habe nicht einen grossen Research gemacht, aber es hat mich dann so mehr so gefragt, du willst wie das immer wieder challengen, dich selber, in dem Konstrukt, aber auch Szene an und für sich. Also du bist sicher jemand, der auch Szene und immer jemand auch ist, der das hinterfragt und auch im öffentlichen Diskurs.
Genau. Warum? Genau, also du hast jetzt eigentlich mega schön beschrieben und ich glaube, da kann man vielleicht kurz einen Ausflug machen.
Sehr gerne.
Also man redet ja wie von der traditionellen Volksmusik und dann auch von der neuen Volksmusik. Und die neue Volksmusik ist eigentlich so in den 90er Jahren von unseren LehrerInnen, DozentInnen geprägt worden. Und dann sind das erste Mal sind das so die, ich sage jetzt, die jungen Wilden gewesen, die dann elektronische Elemente in die Volksmusik gebracht haben oder neue Harmonien in die Volksmusik gebracht haben. Und seit den 90er Jahren macht man neue Volksmusik. Ja, genau. So. Und ich habe wieder irgendwann gemerkt, ah shit, okay. Also ich bin in den 90er auf die Welt gekommen und ich bewege mich jetzt in einer Strömung, die sich immer noch neu nennt. Und ich habe aber jetzt das Gefühl, ich bin schon auch nicht mehr so neu, aber ich bin ja gleich alt wie die Strömung. und habe dann wie so gemerkt, irgendwie, wie soll ich sagen, mich hat es so ein bisschen davon stören, dass es wie so ein bisschen hart gesagt, habe ich das Gefühl gehabt, es ist nicht so eine Haltung rum. So. Das ist sehr jetzt brutal ausgedrückt.
Also für eine Haltung für Offenheit?
Offen sehr, aber mehr so in Bezug auf
neue
Strömung,
also es kommt immer darauf an, von was man redet, gell?
Genau, es ist noch schwierig zu beschreiben. Ich meine, glaube vielleicht mehr inhaltliche Haltung auch. Also die Volksmusik, die traditionelle Volksmusik, die ist in den letzten Jahrzehnten oder Jahren oder so, die wird immer wieder instrumentalisiert. Und für verschiedene Sachen, sei das politische Sachen oder so. Dann habe ich wie irgendwie plötzlich so das Gefühl gehabt, oder ich habe für mich persönlich wie so angefangen zu merken, wenn ich wie nichts sage zu dem, was ich mache, also wenn ich mich nicht positioniere, habe ich plötzlich so das Gefühl gehabt, irgendwie stimmt das wie nicht für mich. Für mich ganz persönlich. So, ich bewege mich zwar so in dem Bereich von der neuen Volksmusik, aber das Gefühl, irgendwie so neu ist sie jetzt auch wieder nicht mehr. Und inhaltlich...
Ist schon wieder ein bisschen alt und manchmal ist ein bisschen verstaubt.
Ja, nicht unbedingt. Also die Szene lebt mega. Weißt, es kommen Junge nachher und es ist alles, man probiert aus. Aber es ist mehr so, dass im Kopf... Ich glaube, das ist auch das, was mich nachher dazu bewegt hat, auch Ja zu sagen als musikalische Leiterin vom Echo vom Eierstock. Dass ich das Gefühl hatte, da kann man jetzt irgendetwas machen. Und ich glaube auch, dass man da muss unterscheiden zwischen der instrumentalen Volksmusik und der vokalen Volksmusik. Weil in der Schweiz ist das irgendwie lustigerweise einfach mega getrennt. Also es gibt den Volksmusikverband und es gibt den Jodlerverband. Und die Instrumentalen, die haben dann eben nach dieser Welle in den 90er, die haben das wie aufgenommen. Also der VSV hat das wie irgendwie, natürlich am Anfang auch skeptisch beäugt, ja, aber die haben das irgendwie wie aufgenommen und es ist so eins geworden. Und im Jodeln ist genau das Gleiche passiert. Und der Jodlerverband, der ja immer noch Jodlerverband heisst, muss man erst sagen, hat dann einfach so gesagt, ah was, Christine Lauterburg? Nein, die können wir nicht. Also weißt du, so ein bisschen, also Christine Lauterburg hat in den 90ern wirklich so mit elektronischer Musik ausprobiert, mega abgefahrene Sachen gemacht. Und der Jodlerverband hat einfach gesagt, so ein bisschen, die gehört also, nicht zu uns, ja, oder? Und das ist, glaube ich, wirklich so der grosse Unterschied zwischen Instrumental und Vokal. Und ich habe dann wie auch so das Gefühl, im vokalen Bereich, ja, wo ist das Junge, wo ist das Neue, wo ist das, ja, das, wo irgendwie eben auch so ein bisschen kitzelt oder vielleicht auch...
Ja, also es gibt ja, also, korrigiere mich, es gibt ja viele Frauenstimmen, auch im Jodeln, aber jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich etwas formuliere, aber so der feministische Anstrich. Es gibt schon Frauen, und ich will ihnen auch nicht zu nahe treten, aber sie haben sich wie in das Rollenbild Frau im Jodel ergeben. Ich merke jetzt, wenn ich mich mit ihr befasse oder mit seinem Projekt, ist dann recht der feministische Anstrich drin. Und das meine ich positiv. Aber ich merke dann schon so, das sind so wie zwei irgendwie ähnliche Universen und gleich nicht.
Ja, ja, also, gell, eben, wie soll ich das Beste beschreiben? Vielleicht kann ich es mit einem Beispiel machen. Ich habe mal eine Anfrage bekommen, ob ich Vorjodlerin werden bei einem Jodelclub. Mhm. Und dann habe ich denen abgesagt, weil ich wie gewusst habe, ich kann mich wie nicht wöchentlich verpflichten, um dort zu jodeln. Und ich habe wie noch genug andere Sachen gehabt.
Ja, da bist du sehr umtreibend.
Genau. Und nachher ist ihre Antwort war, ja, jetzt, eben, du bist ja schon in einer Beziehung, jetzt heiratest du gleich, dann gibt es dann mal Kind und dann kommt eine Regelmäßigkeit in deinen Alltag und nachher hast du sicher Zeit für uns. Und,
wenn man sich das so überlegt. So,
Genau, und das sind halt so die Sachen, wo mich einfach so, wo ich dachte, so, hä? Wieso genau? Und also eben, man kann über die Aussage diskutieren oder nicht, aber man kann sie einfach so... Oder man kann sich einfach so...
Verdauen.
Ja, genau. Wo ich einfach dann wie so dachte, so, okay, es ist wirklich halt einfach zum Teil noch sehr so, die alten Bilder sind einfach noch extrem verhärtet irgendwo im tiefsten Innersten und ich würde einfach wie gern das so ein bisschen, eben, da kommen wir wieder zu den Grenzen, ich würde die Grenzen gerne ein bisschen sprengen und sagen, hey, man muss nicht. Es ist alles möglich und meine, mein Wunsch wäre natürlich schon, dass man irgendein ist, wie dass das zusammen funktioniert, oder? Und es ist ja dann auch immer so, ich werde dann oft so hergestellt, als ob ich den Jodelverband irgendwie hasse oder als ob ich irgendwie das nicht gut finde, was sie machen. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Ich sage einfach, wieso...
Hey, du hinterfragst.
Genau, ich hinterfrage das.
Strukturen, oder?
Genau, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Eigentlich, mein Wunsch ist eigentlich, dass man zusammen kann in Dialog gehen kann. Und lustigerweise, seit ich jetzt mich positioniert habe ich viel die spannenderen Gespräche und viel die, natürlich auch, sage ich mal, die strengeren Austausch mit Leuten, oder? Weil man muss ja dann auch irgendwie, das Gegenüber verteidigt ja dann auch seinen Standpunkt und ich verteidige meinen Standpunkt. Aber ich finde das halt viel, viel spannender.
Also das klassische... Rollenbild
direkt zum Beispiel. Oder auch andere Sachen, Strukturen, also das geht jetzt vielleicht zu fest ins Detail, weißt, ja, über einen Verband und so. Wo ich wie finde, hey, mega schön, suchen ihr mit mir das Gespräch und wir können irgendwie zusammen davon reden und vielleicht gehen wir nachher aus dem Raum raus und wir haben beide noch unsere eigene Meinung, aber vielleicht
das ist klingt, das, was ich mache, oder?
Genau. Und ich glaube, das erlebst du sicher auch mega fest, oder? Wenn du mit jemandem redest, der nicht die gleiche Meinung hat wie du, dann nachher musst du natürlich auf deiner Position irgendwie...
Und das ist manchmal schwierig. Also ist anspruchsvoll, aber auch schöner mit jemandem. Also ich habe jedes Gespräch irgendwo gern, aber es ist für mich manchmal... interessanter, wenn jemand wirklich nicht meiner Meinung ist.
Ja,
sonst muss man Nur so,
Genau, sonst bist du immer so, ah ja, schön, schön. Und wenn jemand nicht in einer Meinung ist, oder, dann kann man irgendwie das auch so, kann man entgegnen, kann man schauen, wo finden wir vielleicht Gleichgemeinsamkeiten und wo sind wir wirklich diametral verschieden. Und das finde ich dann auch viel spannender. Und ja, das, ich glaube, das reizt mich auch, um nochmal wie auf die erste Frage zurückzukommen. Warum tue ich gerne Grenzen ausloten? Ich glaube, das ist auch das, oder, dass ich gerne die Herausforderung habe von, ja, ist, Gegenüber.
Ist das Gleiche wie so der innerliche, also ich nehme dich sehr als so Naturgewalt irgendwie wahr, so wenn man dich beschreiben müsste, ist das auch das, was einfach raus muss, wenn man es jetzt als aktivistisch anschaut. Das ist einfach das, was du musst machen. Wie heißt vielleicht der Jodel per se, das einfach das Innere, das raus muss.
Hey, also zuerst mal mega schön. Wie sagen wir es? Ich glaube, noch nie mehr als Naturgewalt beschrieben, aber das finde ich ein schönes Bild.
Ich kann mich wirklich ein paar Tage jetzt mit bewegt und so. Und ich meine, es muss, also bei dir spürt man so wie, es muss raus. So.
Ja, ich glaube schon. Also ich habe mir ehrlich gesagt die Frage noch nie so aktiv gestellt, aber vielleicht kann man das mit einer Anekdote von ganz früher, wie sagen wir, irgendwie...
Wo noch bewegliche Jung war. Anfangs
genau, 90. Genau, Anfangs 90er. Genau, ich glaube, ich bin wirklich halt so eine Person, wenn ich verrückt bin, dann bin ich einfach verrückt. Und dann muss es auch raus und nachher ist es aber wieder gut. Und ich bin auch sehr ein... wie sagen wir... Es muss immer gerecht sein. Wenn etwas nicht gerecht ist, ich kann das nicht verstehen. Und ich glaube, das sind so wie die zwei Sachen, wo sich vielleicht auch ein bisschen in meiner Kunst irgendwie ausdrücken. Ja, oder? Ja. Natürlich bin ich nicht immer verrückt, aber es ist einfach so, dass wenn etwas bei mir raus muss, dann muss es raus. Und ich glaube, das ist schön, wie du das gesagt hast eigentlich.
Ja, das merkt man auch. Also ich habe mich jetzt wirklich nicht intensiv so, aber ich merke immer bei dir, wenn du wütend oder wenn du so, dann kommt das immer zuerst mit einem Lachen und nachher kommt es aber mit Druck. So. Also ich könnte nicht wissen, wenn du wirklich verrückt bist, was dann passiert. So, aber einfach mal spannend. So. Aber es ist ja interessant, wenn man Strukturen rüttelt, was im Untergrund passiert. Und das merkt man ja auch allgemein in der Jodelszene. Auch wenn man meint, sie ist sehr verstaubt. Natürlich gibt es einen Anteil, der ist verstaubt. Und das ist, ich würde jetzt ein bisschen sagen, ich habe noch ein bisschen das Gespür. So
genau.
Aber wenn ich habe schon mal ein Interview gehabt auf einem anderen Podcast mit dem Franz Markus Stadelmann.
Ja, eben. Und weißt du, was er macht? Das ist so cool.
Ja, nein, und das habe ich dann so gemerkt. Und dann kommst du mit dem feministischen Anteil, und das meine ich wirklich cool, wo er das aufrüttelt, und er, denke ich, ja, momentan geht dort recht etwas. Also, der Jodl vom Mann schaut nicht immer so freudig auf Luzern.
Ja, genau. Hey, ja, also, gell, eben, ich finde vielleicht das auch noch von vorher aufgreifen. Oder, das ist das, was ich meine, der Jodlverband. Eben, man tut dann schnell verallgemeinern und sagt dann so, oh, das sind die verstaubten Konservativen. Und es gibt so viele Menschen in diesem Jodelverband, die das nicht sind, die so eine offene Einstellung haben, die so eine Vision haben, wie es weitergehen könnte. Und ich glaube halt, dass dort auch, weißt du, wir Menschen, glaube ich, sind dort halt manchmal einfach sehr... Ja, simpel gestrickt.
Wir müssen diese Bilder haben, die
Struktur. Genau. Und ich glaube, wieso, dass sich das im Moment wirklich verändert. Oder wir haben jetzt, sage ich, mit dem Echo vom Eierstock irgendwie einen feministischen Jodelchor. Dann eben der Franz Markus, wo jetzt auch mit dem schwulen Männerchor oder queeren Männerchor.
Männertreu.
Genau, Männertreu irgendwie etwas angerissen hat. Und ich finde das so cool, dass das irgendwie passiert und dass man sagt, hey, wir sind da, es geht uns. Und ja, vielleicht...
Einfach mal, wir sind da.
Genau.
Also, uns gibt's auch, wir haben genau. auch Freude an dem,
genau.
dass alle Freude haben. Aber wir sind jetzt einfach da und es muss farbiger werden.
Genau, es muss farbiger werden. Es
wir
muss...
hinterfragen aber Kunst nicht, sondern
genau.
wir hinterfragen das politische Mindset dahinter.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, wie auch eben, ich meine, das ist nachher nochmal eine andere Diskussion, oder? Wir sind an dem Punkt, wo wir jetzt sagen, hey, wir sind ein feministischer Jodelchor, sind wir natürlich in meinem Verständnis sehr an einer privilegierten Ecke vom Feminismus. Im Sinn von, wir müssen wenig machen und es bollet schon in allen wie sagen wir, Ecken. Oder? Ja. Und ich glaube, das ist wie jetzt auch, oder das wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren zeigen, wie wir weiter können schaffen, wie wir noch andere Themen vom Feminismus können, quasi vielleicht auch in die Szene reinbringen oder in unseren Lieder auch thematisieren. Oder? Ich meine, jetzt in diesen ersten, was sind wir jetzt, eineinhalb Jahre quasi öffentlich unterwegs. Jetzt geht es einfach mal, in die letzten eineinhalb Jahre habe ich nichts anderes gesagt, als ja, wir wollen die Jodellieder vom Sexismus befreien. So. Und ich meine, das ist mal wie so ein, sage ich, sehr ein, nicht ein einfaches Ziel, aber einfach mal so ein, weißt du, was ich meine? So ein,
Aber man muss zuerst mal Awareness schaffen, dass es
genau,
passiert.
Genau, genau. Und nachher eben darum, ich sage, ich bin mega gespannt, was in den nächsten Jahren alles noch passiert. Vielleicht sehen wir uns irgendwann, wie sehen wir,
unbedingt.
In zum 10 Jahren, genau, zum Revival und schauen mal zurück, was jetzt passiert ist.
Also ich gebe mir immer das Revival, aber bei dir, bei der Naturgewalt, gebe ich das sehr gerne. So.
Genau.
Aber erzähl doch, gib mir noch einen kurzen Abriss von deinem Projekt.
Mhm. Eben genau, wir haben jetzt schon so ein bisschen über das Echo vom Eierstock geredet und das ist eigentlich auch so im Moment, glaube ich, in der Öffentlichkeit das Präsenteste.
Ja.
Was aber eigentlich so mein, sage ich jetzt, Herzensprojekt ist, ist Simon Felbers Einheimisch, das ist mein
ja,
Quartett.
Ja, das hört man also nach Eierstock, wenn man so googelt.
Genau, kommt das. Genau, und das ist mein Quartett, wo mit Schweizerörgeli, Kontrabass und Cello, wir sind früher ein Trio gewesen und jetzt ein neues Quartett. Und, genau.
Habe ich schon gesehen, ist
genau.
gut.
Danke. Genau, der Jan war schon quasi an der Vorpremiere gewesen von unserem neuen Programm. Und ja, jetzt sind wir gerade in der Schlussphase, wir haben im September Premiere mit dem neuen Programm und auf das freue ich mich mega. Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt irgendwie, weil das neues Programm bedeutet auch immer wieder, dass ich neue Seiten von mir irgendwie preisgebe.
Ja, mir ist ein bisschen nackt, oder? Weil es neu ist.
Genau, genau. Ist auch gespannt, was die Leute dazu denken und meinen und hoffe natürlich, dass es gut ankommt. Aber eben, letztendlich kann man das ja dann auch nicht mehr beeinflussen, beziehungsweise mich einfach sein Bestes geben und that's it. Genau, und nachher habe ich aber auch noch zwei andere Projekte, die mir auch natürlich sehr am Herzen liegen. Das eine ist «Hedy Drescht». Das ist ein Duo mit einem Pianist. Und dort haben wir vor eineinhalb Jahren haben wir im Südpol Luzern so eine Art wie eine Konzertperformance gemacht mit einem Theaterkollektiv zusammen. Und dort sind wir jetzt auch dran, aber für erst wieder in zwei Jahren. Also ist alles jetzt noch sehr unspruchreif, um etwas Neues zu entwickeln. Und dann bin ich auch noch bei FAM, das ist ein A Cappella-Quartett mit also vier, oder beziehungsweise wenn ich jetzt mich rausnehme mit drei anderen fantastischen Frauen, was mega, mega cool ist, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir das traditionelle Lied gut, also das Volkslied gut, neu interpretieren, neu arrangieren und auch wieder auf die Bühnen bringen, dass es auch wieder gehört und gelost wird.
Was ist passiert, als du 30 geworden bist? Bei dir?
Bei mir selber?
Weil zwei von deinen Projekten ist ja in diesem Zeitraum passiert, vor eineinhalb Jahren.
Genau.
Das muss ja irgendwie um 22 sein. Und darum hat es mich jetzt wundern genommen, was hat es dort für eine Explosion gegeben, die so viel Energie frei geschaffen hat.
Hey, das habe ich mir noch gar nie so überlegt. ich würde für mich selber sagen, also als ich 30 geworden bin, ich habe es irgendwie nicht so cool gefunden. Ich habe gedacht so, inzwischen habe ich meine Meinung schon wieder geändert, aber dort habe ich mich so...
Das ist ein schöner Mensch.
Genau, man kann immer seine Meinung ändern. Als ich 30 geworden bin, habe ich wirklich gedacht so, oh Scheiße, jetzt ist meine Kunst kein Kinderspielplatz mehr. Okay. Also im Sinne von, ich habe plötzlich so gedacht, jetzt bin ich nicht mehr so...
Jetzt muss es greifen.
Genau, also, oder muss es greifen.
Ja, aber
oder
es, ich weiss, vorher hat man irgendwie so ein bisschen luftiger.
Genau. Und ich glaube, das ist einerseits irgendwie vielleicht auch ein dummer Gedanke, weil letztendlich...
Ja, es ist sehr luftig.
Ja, genau. Und letztendlich ist es ja auch schön, wenn Kunst... Ein Spielplatz ist. Also es muss ja ein Spielplatz sein, dass es eben lustvoll und spielerisch und leicht und so bleibt. Aber dort habe ich plötzlich gedacht, jetzt gehöre ich nicht mehr zu den Jungen. Oder jetzt so. Ja. Aber aktiv habe ich dann nicht irgendwie das Gefühl gehabt, okay, jetzt muss es ernster werden. Überhaupt nicht. Das ist auch dann wie so ein bisschen, glaube ich, zeitgleich passiert, würde ich jetzt behaupten.
Und darum hat man sich jetzt gerade das Thema Tod ausgewählt, dass es nachher nur noch einfacher wird.
Ja, genau. Nein, also ich glaube, das Thema Tod, das wir jetzt mit Einheimisch ansprechen, das hat schon vor 30 okay, in dem Sinn angefangen. Oder das, eben jetzt das Einheimisch-Projekt, das trage ich eigentlich seit 2021 mit mir um. So,
so, 21 bis so 23 war schon der heisse Shit, oder? Also, so in dir
hinein. Ja, könnte man vielleicht schon so sagen. Also, es ist einfach dort sehr viel passiert. Ja. Eben auch mit dem Todesfall, wo mich selber, sage ich jetzt, vielleicht am nächsten irgendwie gebracht hat. Ja. Wo ich einfach wirklich, also natürlich in dieser ersten Phase auch, also das ist der Sommer 21, ist für mich eigentlich inexistent gsi, yeah, im Sinn von, oder ich meine, das könntest du sicher auch, das blockiert irgendwie auch am Anfang. Aber nachher auch irgendwie einfach so zu merken, hey, das, eben, man ist ja jetzt einfach da, oder?
Ja.
Und man weiss nicht, keine Ahnung, was passiert, oder? Yeah. Und ich glaube, das gibt mir schon auch immer wieder so, ein Push, um auch wieder weitermachen oder auch, um ganz auf den Anfang zurückzukommen, wenn man irgendwie merkt, jetzt bin ich zu weit gegangen, jetzt bin ich über meine Grenzen ausgegangen, zwar den Gang zurückschalten, aber dann auch sagen, hey, ich mache das alles für mich. Ja. Und das ist so ein Privileg, dass ich das für mich machen darf und dass ich natürlich auch in dem Sinn darf, ein Teil von meinen, vielleicht, wie sagen wir, von meinen mentalen Schwierigkeiten dann irgendwie kann noch rauskehren und kann in meine Kunst hineingeben. Das ist etwas mega, mega Schönes und ein mega Privileg.
Was hast du über den Tod jetzt so für dich mitgenommen seit dem Projekt?
Verschiedene Sachen, würde ich sagen. Also einerseits ist es für mich wie so ein Prozess von auch so ein bisschen eine Heilung. Ich weiß nicht, es klingt vielleicht ein bisschen straub, aber mehr so, sich immer wieder mit diesen Todesfällen in Gedanken auseinandersetzen, an die Menschen zu denken. Mhm. Ich glaube, das ist ein Teil von einem Trauerprozess, der mir mega, mega geholfen hat, das irgendwie einfach für mich immer wieder so aufzunehmen. Andererseits habe ich es auch jetzt mega schön gefunden, weil wir auch jetzt in der letzten Zeit natürlich mit vielen Menschen über den Tod geschwätzt haben und ich jetzt unter anderem auch mit meinen Eltern über den Tod geschwätzt habe.
Wie ist das so?
Und ich habe das extrem schön gefunden. Natürlich auch schwierig, oder? Irgendwie jetzt denken, die sind irgendwann dann nicht mehr da. Natürlich ist das eine schreckliche Vorstellung, aber auch schön, irgendwie das Thema auf dem Tisch zu haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir war oder auch bei deinem Papi. Weißt du, ob ihr viel über das geschwätzt habt, bevor dass er gestorben ist?
Jein! Also, er hat immer gesagt, er wäre nicht enthalten. Dann habe ich immer gedacht, ja, verzeihung, du. Ist schon gut. Aber nachher, wo es dann wirklich auf Zielgerade so gegangen ist, hat man eigentlich dann nicht mehr geredet. Dann ist eigentlich wie so klar gewesen, dass gar nicht mehr muss reden, weil es ist klar gewesen, was jetzt passiert. So.
Ja. Ja, eben, und ich habe das jetzt eigentlich sehr genossen, dass wir jetzt, wo meine Eltern auch noch topfit und irgendwie gesund und so sind und hoffentlich auch noch lange werden sein, aber einfach, dass wir wie über das irgendwie reden können und das so ein bisschen thematisieren. Und der Tod ist jetzt nicht etwas, was bei uns in der Familie...
Jedes Mal so kurz nachgerissen wird. So.
Nein, also eben, ich glaube, meine Eltern sind mega positive Menschen und irgendwie, also vor allem auch meine Mama ist extrem positiv und ich glaube, ich kann dort auch meinen Papi irgendwie immer wieder so mitziehen, weil ich das jetzt so, glaube ich, darf sagen. Ja, ich glaube, das war wirklich auch mega schön gewesen. So wie für mich inzwischen, eben das ist für mich so, unser Projekt heisst ja Totentanz. Und für mich ist inzwischen wirklich so das Gefühl von, der Totentanz ist eigentlich mein ganzes Leben. Also ich tanze mein ganzes Leben mit dem Tod und der ist ja immer da. Und irgendwann ist wieder halt dann präsent in dem Moment, wo ich sterbe.
Das letzte Mal miteinander in dieser Form.
Genau. Oder das ist dann wie so der letzte Tanz. Und das finde ich eigentlich noch eine schöne Vorstellung und hat sich auch im Verlauf von dem Projekt irgendwie so ein bisschen verändert, dass ich wie denke, ah ja, er ist immer irgendwie da. Ja. Und natürlich denke ich nicht immer dran, weil das würde einem ja verrückt machen.
Das ist mir ein bisschen speziell.
Ja, genau. Aber so einfach in diesem Moment, wo es einem vielleicht auch nicht so gut geht oder so irgendwie... Auch, dass das auch etwas Tröstliches kann haben. So.
Und das ist dann so ein Programm, das man auch in der Kleinkunst so wo man dann geht. Also ist das dann so angelegt, also wie ist das Programm dann so ein Volksfest, das dann du bringst? Oder ist das eher für Kleinkunst konzipiert? Oder habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
Genau, also mit Einheimisch sind wir wirklich sehr stark in der Kleinkunst unterwegs. Und eben wenn wir jetzt, sage ich jetzt, an anderen Orten, wo es vielleicht traditioneller ist oder so, dort spielen wir auch andere Sachen. Ja. Also ich glaube, das dürfen wir wie auch...
Das trennen.
Genau, trennen und unterscheiden. Und ich finde, dort kommt noch eine spannende Frage, die ich bis jetzt auch noch keine Antwort darauf gefunden habe.
Also dann können wir doch zusammen machen.
Ja, genau. Und zwar, inwiefern ist Volksmusik Kunst? Oder ist Kunst eh schon Volksmusik? Also,
oder ich kann alles Kunst sein und nicht muss Kunst sein.
Genau. Also ich finde das... Man kann sie dann eben auf alles anwenden. Und ich finde das eine mega spannende Frage auch. Oder irgendwie... Wenn man Volksmusik macht, oder ich erlebe das so, kommen oft dann auch die Leute und haben wie, gerade wenn man zum Beispiel Volkslieder spielt, wo
die sind eigentlich sehr morbid.
Ja, also erstens morbid, aber auch wenn man Volkslieder spielt, wo die Leute können, dann haben ja alle schon eine Meinung zu dem Lied. Oder? Und man interpretiert es dann irgendwie und es ist ja dann auch spannend, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute auch dass sie es können und dass es ja eben meine Volksmusik ist auch vielleicht ein schwieriger Begriff mit dem Wort Volk, aber es kommt ja von den Menschen, also Volksmusik hat ja das schon irgendwie in sich, oder, dass es von den Menschen kommt, Musik von den Menschen. Und dann gibt es auch viele Meinungen. Oder? Und was ist denn wie, oder wo wird es denn Kunst und wo ist es quasi Brauchtum und wo ist es Kulturgut? Und, also das finde ich extrem... spannende Frage.
Und wo ist es irgendwo modern und experimentell? Und das ist dann auch eine Kunstform. Mhm.
Genau. Wo ist es modern, experimentell? Wo ist es vielleicht offen? Wo ist es zu? Also, find das mega...
Ja, das sind aber... Weißt du, so kann man sein Leben schon sehr spannend gestalten.
Ja, ich glaube, einerseits kann man es spannend gestalten, aber andererseits... Und ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man die Gefäße hat, um über das nachzudenken.
Und auch verschiedene Settings, um wieder einen Abstand gewinnen können.
Genau.
Wenn jetzt du so denkst, eben das Interview, ich schaue, ob es im September noch reinpasst, aber je nachdem... Wie freut man sich auf den 14. September?
Also meinst du als Musikerin ich oder als Zuschauerin, alles, Zuhörerin?
Alles!
Also ich freue mich auf den 14. September als Simon Felber, weil ich dort wirklich das erste Mal mit Einheimisch in dieser neuen Besetzung mit alles selber komponierten Stücken auf der Bühne stehen kann. Bis jetzt haben wir so eine Mischung gehabt zwischen traditionellen Sachen, die wir wie neu arrangiert haben, ja, aber auch neue Sachen. Und jetzt bei diesem Programm ist wirklich alles vom Adrian und von mir komponiert. Und es sind Texte geschrieben worden von Bela, wo sehr stark meine Sicht drin sind. Und
sind sie eigentlich immer, oder? Also,
das ist genau. Genau. Und das ist wie so. Und das, auf das freue ich mich mega, weil es ist wie so ein nächster Schritt für Einheimisch, habe ich das Gefühl. Dass jetzt alles in dem Sinn, oder es fühlt sich sehr danach an, dass es jetzt so unseres ist. Ja. So. Und als Zuhörerin oder als Zuhörer, glaube ich, kann man sich mega darauf freuen, mit einem Thema konfrontiert zu werden, das vielleicht nicht im Alltag eben mega präsent ist, wo man sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken machen kann. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt den einen oder anderen lustigen Moment, es gibt auch lüpfige Momente, es gibt auch Momente, wo man einfach vielleicht ein bisschen mit dem Fuß mitwippen
kann. Genau das! Und alles mehr kann man erwarten am 14. September wahrscheinlich. Ich bringe es vorne nicht raus, aber es wird sicher mega cool und vor allem, ich habe ja das schon miterlebt, also, du hast ja das alles als bunter Blumenstrauß jetzt beschrieben und genau das habe ich auch dem Wifffest auch erlebt, also wir können lachen. Dann ist ich dann erst denke, wow, die haben Mut in dem Publikum das so anzusprechen, finde ich gut. Daumen hoch! Mal, hey Simon, wir wären eigentlich fertig mit meinem Set, aber jetzt, bevor ich dir Fragen auftue, nimmt es mich noch Wunder. Du hast ja jetzt dich auch recht mit meiner Welt beschäftigt, mhm, und hast ja auch in die Vergangenheit geschaut und jetzt auch in die aktuelle. Wie hat sich die Welt auf dich so angetan und vor allem, wie war der alte Jan und wie ist jetzt der neue Jan? Oder hat man da einen Unterschied gemerkt? Du hast ein Querbeet
reingelassen,
oder?
Das ist eine schwierige Frage. Also, sind die besten Fragen, gell?
Ja, ja, ja.
Also, ich finde, eben, muss sagen, ich habe wie zur Vorbereitung habe ich so ein bisschen durch die rollende Welt bin ich durchgescrollt.
Das höre ich selten, also, weißt du, mm-hmm, dass jemand sich mit meinem Schaffen so beschäftigt.
Mm-hmm. Hey, ich finde, man merkt wie, dass am Anfang ist es noch, wie sagen wir? Nein, ich muss anders sagen. Okay. Ich muss so sagen, ich habe das Gefühl, in den neueren Sachen bist du wie fließender wurde oder rollender wurde. Ich finde, wie, das ist eigentlich das bessere Wort. Aber ich glaube, das ist ja auch das, wenn man etwas länger macht, dann kommt man rein und es wird immer besser. Und das habe ich wirklich auch cool, so das Gefühl gehabt. Das ist mega, mega schön. Und ja, ich finde...
Gefühl gebe ich dir recht, was ich manchmal denke. Manchmal lasse ich ja rein. Es ist noch ein bisschen mehr... Also jetzt ist es sehr smooth. So ein bisschen, mhm, so. Aber das ist doch ein bisschen mehr so, ich weiß nicht, was ich genau mache, aber ich probiere jetzt. Das ist so ein bisschen experimentell passiert und ich habe mehr Kontrolle an den Gästen überlassen und, mhm, bin wieder so klar mit einer Rolle rein wie jetzt.
Ja, das würde ich unterschreiben und ich würde auch, glaube ich, wie noch ergänzen, dass du wie, wie sagen wir, in dem, was du machst, du gibst auch so viel Preis von dem, was deine Message ist. Und das finde ich etwas mega Schönes. Also, und ich habe das Gefühl, in dem bist du auch immer besser geworden. Dass wie der Jan, so wie du bist, das wird auch immer klarer. Und da auch, ich meine, du kannst auch deine Meinung ändern und. Das ist ja auch das Schöne, das haben wir auch schon gehört. Aber es ist viel, viel klarer. Das finde ich mega schön.
Mann, danke. Und jetzt deine Frage an mich. Ich bin sehr gespannt.
Ja, also eben, ich habe im Podcast gedacht, oh, was frage ich echt den Jan? Und ich glaube, ich würde dich gerne etwas Aktuelles fragen. Okay, frage. Und zwar, auf was freust du dich am meisten, wenn du jetzt auf die Paralympics schaust?
Auf was? Zusammenarbeit in einem wirklich grossen Team. Also es ist ja nicht mehr in dem, nur der Produzent, der Regisseur und das Kamerateam und ich, sondern es sind wirklich AussenmoderatorInnen, es ist ein Team, ich spiele das Tandem mit dem Olivier Bohrer. Das, die Dynamik, Zeit, wie fühlt man jetzt 3 Stunden? Also, und vor allem, was passiert, wenn jetzt vielleicht gar keine Schweizer Entscheidung da ist, wo uns eigentlich wie der Rahmen vorgibt, sondern wir müssen so frei ein 3-stündiges Programm teilen. Es nimmt mich Wunder, wie geht es meinem Energiehaushalt, weil vorher ist recht am oberen Grenze gewesen, rein schon mit der Erfahrung Fernsehen und dann noch die eigene Sendung, dann noch das Bewerten vom Publikum. Auch ich bin eine streitbare Person gewesen. Es hat Leute gegeben, die mich total cool gefunden haben, andere, die total doof waren. Mein eigener Prozess zu sehen, was in diesen 3 Jahren gegangen ist, bin ich immer am gleichen Punkt. Ich glaube es nicht, aber ich habe jetzt nicht können gross vorher üben, sondern Fernsehen ist immer halt ein Ist-Zustand und dann fange ich erst an zu kapieren, wenn es dann wirklich passiert. Mhm. So, und dann wieder auch so zu merken, wie geht es jetzt mit dem medialen Zwilling? Also weißt du, wie ist er besser geworden oder ist er vielleicht ein eingestaubter oder wie hat sich das Bild im Aussenwagen? Also ich freue mich einfach auf die Erfahrung per se und natürlich auch einfach auf die Vielfalt, die der Sport mit sich bringt. Aber wenn man mich jetzt so fragt, freue ich mich auf das alte, neue Setting mit alten Sachen, die immer wieder kommen, aber auch mit ganz neuen, wo dann auch ich in einem anderen oder neuen Licht mich selber kann reflektieren kann.
Mhm. Voll schön.
Auf das freue ich mich doch. Mal, und hey, ich habe mich wahnsinnig gefreut auf unser Gespräch, weil ich glaube, das, was wir als Aktivisten so alles haben, das Innere führen und eben das Aussenmut, eben, es kommt dann immer darauf an, das merke ich immer, desto klarer ich bin mit mir selber, desto klarer kann ich auch sein mit der Gesellschaft. Mhm. Und das merke ich bei dir. Du bist sehr, also so wirkst du sehr mit dir zufrieden und das, was du jetzt machst. Vielleicht ist das in diesen 1,5 Jahren so passiert. Und ich danke für deine wertvolle Stimme im gesamten Konstrukt, nicht nur in der Volksmusik, sondern auch allgemein.
Merci vielmals, das kann ich nur zurückgeben und danke für die Einladung. Du hast mir gesagt, ich sehe Naturgewalt, aber ich glaube, das kann ich zurückgeben.
Ja, wir sind zwei. Ich bin schon zuerst mal gespannt, wenn es dann klopft und dann die Warmfront und Kaltfront aufeinander. Hey, es ist super.
Ich halte dich auf dem Laufenden.